Heute möchte ich mit euch, liebe Gemeinde, in das letzte Buch der Bibel gehen, die Offenbarung. Die Offenbarung ist ein faszinierendes Buch, denn, so lesen wir es im ersten Vers, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Demzufolge ist die Offenbarung nicht nur ein Buch über die Prophetie, über das, was in Kürze geschehen soll, sondern sie ist vor allem eine Offenbarung über den Charakter Gottes, der sich in Jesus Christus zeigt. Die Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung. Die Offenbarung will uns mehr als nur informieren. Sie will uns vor allem eins deutlich machen. Die Offenbarung möchte uns sagen, Gott liebt dich, Gott nimmt dich an und Gott gibt dir die Verheißung, egal wie groß die Not ist und wenn es auch Verfolgung sein sollte, in der größten Not werde ich bei dir sein und ich werde dir helfen, ein Sieger zu sein. In den Kapiteln 2 und 3 gibt Jesus Botschaften an Johannes für 7 Gemeinden in Asien. Diese Botschaften folgen einem Modell. Jede Botschaft hat ein Lob, ein Tadel, eine Warnung, eine Ermahnung und eine Verheißung. Die Gemeinden zeigen verschiedene geistliche Erfahrungen. Für jede von ihnen gibt es auch eine besondere Situation. Eine Situation, in der sich die Gemeinde befindet, und Jesus hat für diese Situation auch ein Versprechen, eine Verheißung. Jesus ermutigt alle Gemeinden, in ihm zu wachsen und ihm immer ähnlicher zu sein, so zu sein, wie er ist. Er, der Treue. Es geht um deine und um meine Treue. Ich möchte für heute eine dieser Gemeinden näher betrachten. Das ist die Botschaft an die Gemeinde Smyrna. Wir hören jetzt Offenbarung, 2. Kapitel, die Verse 8 bis 11.
Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich denke deine Werke, deine Drinsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sagten, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleichtern wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.
Liebe Teenies, wo seid ihr? Wir haben gerade noch in der Bibelbetrachtung über die Gemeinden gesprochen in der Offenbarung. Und ihr habt gesagt, Ephesus war eine sehr bekannte Gemeinde und wir haben so überlegt, welche Gemeinden waren das dann alle. Und Smyrna war jetzt nicht die Gemeinde, die am bekanntesten ist. Smyrna, wenn wir uns den Text anschauen, ist auch die Gemeinde, die den kürzesten Text hat. Nur 3 Verse werden dieser Gemeinde gewidmet. Und dennoch glaube ich, dass es sich lohnt, über die Gemeinde Smyrna nachzudenken. Smyrna befand sich 60 Kilometer von Ephesus entfernt. Sie war eine sehr schöne Stadt. Sie wurde von den Griechen erbaut und wurde von den Lydiern dem Erdboden gleichgemacht, bis Lysimachos, ein General von Alexander, sie wieder buchstäblich aus den Ruinen auferweckte. Es ist also kein Zufall, dass dieser Brief an Smyrna über Tod und Auferstehung spricht. Und sie ist die einzige Stadt von den 7 Städten aus den Schreiben, die bis heute überlebt hat. Smyrna ist die heutige Stadt Izmir in der Türkei. Aber viel wichtiger ist, was der Autor selbst sagt. Ich bin der, der tot war und lebendig wurde. Die Gläubigen in Smyrna lebten zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, in Armut und hatten ein Leben, das wenig Möglichkeit zur Entfaltung bot. Sie mussten sehr viel Feindseligkeit von der Gesellschaft ertragen. Die Heiden erzählten über die Christen, dass sie Kannibalen waren, dass sie menschliches Blut und Fleisch aßen. Es wird berichtet, dass sie in ihren Zusammenkünften, die sie Agape nannten, vergleichbar mit dem Potluck heute, ganz schlimme, unsittliche Dinge trieben. Es wurde über diese Christen erzählt, dass sie das Ende der Zeit durchs Feuer verkündigten. Sollte ihnen das während der Verfolgung von Nero zum Verhängnis werden? Sie glaubten an einen unsichtbaren Gott und deshalb wurden sie von den Leuten der damaligen Zeit als Atheisten bezeichnet. Der Staat war ihnen eher feindlich gesinnt, denn sie verweigerten den Kaiserkult. Sogar ihre früheren Brüder, die Juden, betrachteten sie jetzt als falsche Juden und waren sehr feindlich eingestellt. Smyrna zeigt aber auch eine Zeit der Kirchengeschichte, in der die Verfolgung eine dramatische Dimension erreichte. Es war die Zeit von Diokletian, der 303 nach Christus einen Erlass herausgab, in dem alle christlichen Gemeinden verboten wurden, ja mehr sogar, die Gebäude sollten zerstört werden und ihre Bücher verbrannt. Viele wurden versklavt. Viele Heilige, die heute von der Kirche verehrt werden, stammen aus dieser Zeit, zum Beispiel Sebastian, der auf den Bildern immer dargestellt wird als einer, der an einen Baum gebunden ist und mit 100 Pfeilen durchbohrt wurde. Es war auch zu dieser Zeit der Verfolgung, dass Polygraph verbrannt wurde. Polygraph war ein beliebter Christ, ein Ältester der Gemeinde. Die Ältesten und Diakone, also die Führer der Gemeinde, waren das besondere Ziel von Diokletian. Polygraf war über 80, als er den Märtyrertod erleiden musste. Einige Juden von Smyrna waren so fixiert, die Christen zu beseitigen, dass sie Holz sammelten für das Feuer ihrer Verbrennung und das an einem Sabbat. Sie waren willig, den Sabbat zu brechen, solange nur diese Christen vernichtet werden konnten. Die Verfolgung von Diokletian dauerte 10 Jahre und sie war grauenvoll. Das Gesetz von Diokletian überraschte die Christen und stellte sie auf die Probe. Alle Bewohner des Imperiums mussten Feuer vor dem Genius des Kaisers auf einem Altar verbrennen. Der Kaiser wurde als Stellvertreter der römischen Götter dargestellt. Und der Genius des Kaisers war der Geist der Götter, der in ihm lebte. Es wurde ein Dokument erstellt, das sogenannte Libellus Pacis. Es war eine Art Urkunde. Und der Inhaber dieses Dokumentes hatte Feuer vor der Statue des Kaisers verbrannt und durfte dann frei im Reich herumreisen. Wenn man unterwegs war, wurde einem dieses Dokument abverlangt. Derjenige, der es nicht besaß und erwischt wurde, wurde ins Gefängnis geworfen. Wer aber ein Libellus Pacis bei sich trug, wurde in Ruhe gelassen. Was würden die Christen tun? Was hättest du in dieser Situation getan? Stell dir vor, du bist unterwegs und dich grüßt jemand mit dem Gruß, der damals üblich war. Der Kaiser ist der Herr. Und die erwartete Antwort von dir war eine Erwiderung: Ja, der Kaiser ist der Herr. Was wäre deine Antwort gewesen? Ein schnelles, dahingeflüstertes: Der Kaiser ist der Herr. Und dann schnell: Tschüss und ich bin in Eile. Oder hättest du gesagt: Nein, Jesus ist der Herr. Können wir das Dilemma dieser Geschwister verstehen? Das Risiko, das sie jedem Tag ausgesetzt waren? Die Gefängnisse waren in dieser Zeit überfüllt von Christen. Und dann wurden sie systematisch getötet, um Platz für die Nächsten zu machen. Viele Christen starben, Tausende um Tausende. Sie wurden enthauptet. Und der Geschichtsschreiber Tertullian erzählt, dass es an manchen Orten so viele Hinrichtungen gab, dass die Henker erschöpft waren und abgelöst wurden. Das Blut der Christen floss wie Wasser auf der Straße, wenn es in Strömen regnet. Verstehen wir, warum Jesus zu Smyrna sagt: Ich bin der Erste und der Letzte? Jesus will damit sagen: Fürchte dich nicht. Ich habe schon vor dir gelitten. Ich weiß, was du durchmachst. Ich habe den Tod geschmeckt für dich. Hab keine Angst. Bleib treu. Vergiss nichts. Ich bin der, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich bin der Erste unter den Toten, aber der Erste, der dem Tod seine Macht entzogen hat und den ewigen Tod für dich überwunden hat. Die Verheißung an Smyrna heißt: Wer überwindet, das heißt, wer siegreich ist, dem wird der zweite und endgültige Tod nichts anhaben können. Fürchte dich nicht vor denen, die deinen Körper töten können. Deine Identität, dein Charakter sind bei mir, Jesus Christus, gut aufgehoben und ich bewahre ihn auf, bis ich wiederkomme und ich dir neues Leben gebe. Es war eine harte Zeit für die Christen damals und nicht jeder ist treu geblieben. Später gab es theologische Diskussionen über die Reaktionen der Christen in dieser Verfolgungszeit. Und man hat dann folgende vier Arten von Christen eingestuft. Da waren die Libilataki, sie besorgten sich falsche Dokumente, die bestätigten, dass sie Opfer vor den Göttern verbrannt hatten, auch wenn es in der Tat nicht so war. Sie machten sich kein Gewissen daraus. Gott weiß ja schon, dass ich es nicht gemacht habe. Wie werde ich den Kaiser anbeten? Nein, ich nicht. Aber damit ich keine Probleme bekomme, dieses Dokument konnte man käuflich erwerben, aber es war nicht billig. Es kostete 15 Denar. Das war das Gehalt eines halben Monats. Dann gab es eine zweite Art der Untreuen, die Turificati. Die waren diejenigen, die kaum eine kleine Prise Weihrauch vor den Altären verbrannt hatten. Eine Kleinigkeit nur. Gott weiß ja, dass ich nicht wirklich die Götter damit verehre. Dann gab es noch die Sacrificati. Die sind noch ein Stück weiter gegangen. Sie haben dem Kaiser und auch allen anderen Göttern bedenkenlos Opfer gebracht. Und am Ende der Untreuen gab es die Traditori, das heißt die Verräter. Ihr Mangel an Loyalität und Treue zeigt sich darin, dass sie sogar andere Christen verraten haben. Kirchengeschichte ging weiter und Konstantin brachte später die Wende. Das Christentum wurde anerkannt, wurde nicht nur geduldet, sondern als Staatsreligion erhoben. Aus einer späteren Zeit unter der Verfolgung von Nero wird uns Folgendes berichtet. Im Winter, als es keine grausamen Spiele geben konnte im Kolosseum zur Belustigung des Volkes, überlegte er sich, was er mit den 40 übrig gebliebenen Christen, die noch im Gefängnis waren, machen sollte. Als es schon langsam etwas kälter wurde und der Winter hereinbrach, dachte er, sie sollen erfrieren. So hat er einen Hauptmann damit beauftragt, die 40 Gefangenen zu einem kleinen, zugefrorenen See zu bringen. Sie wurden entkleidet und aufs Eis geführt, damit sie dort sterben sollten oder ihrem Glauben abschwören. Der Hauptmann und seine Männer sollten am Ufer ein großes Feuer entzünden und daneben Wache halten, bis der letzte verurteilte Verräter tot umgefallen war oder eben seinen Glauben verleugnete und ans wärmende Feuer kam. Als diese 40 auf dem zugefrorenen See standen, stimmen sie ein Lied an, das übersetzt ungefähr so lauten würde. 40 Getreue kämpfen für dich, o Christus, erringen für dich den Sieg, gewinnen für dich die Krone. Der Hauptmann hört schweigend und traurig zu, denn auch er kannte Jesus Christus. Auch er glaubte, dass Jesus Christus der Weg zum ewigen Leben ist. Aber er hatte nie den Mut aufgebracht, sich dazu zu bekennen. er hatte zu viele Christen leiden sehen. Wie konnte er es aushalten? Könnte er so etwas ertragen? Plötzlich verstummten die Soldaten und alle Gesichter wandten sich dem See zu. Da stolperte nämlich eine Gestalt auf sie zu, den Kopf schamgebeugt. Die Eiseskälte und der Anblick des Feuers hatten die Widerstandskraft des Mannes gebrochen. Die Soldaten brachen in spöttisches Gelächter aus, zerrten den Mann ans Feuer, gaben ihm etwas zu essen, aber verachteten ihn innerlich. Dort draußen auf dem Eis war das Triumphlied verstummt. Die Leute weinten um ihren Bruder, der sie verlassen hatte. Doch plötzlich blieb den spottenden Soldaten am Feuer das Lachen im Halse stecken. Ihr Hauptmann erhob sich, warf seine Kleider ab und schritt bleich, aber entschlossen aufs Eis. Die Christen hießen ihn freudig willkommen und bald erschallte wieder ihr Lied, wenn auch die Stimmen schwächer wurden. 40 Getreue kämpfen für dich, o Christus, erringen für dich den Sieg, gewinnen für dich die Krone. Meine Predigt will nicht eine Predigt sein über Verfolgung, auch wenn wir jetzt viel über Blutvergießen und Grausamkeiten gehört haben. Meine Predigt will auch nicht eine Predigt sein über meine und deine Treue, auch wenn es heute weltweit mehr Christen gibt, als damals verfolgt wurden. Meine Predigt will eine Predigt sein über den, der treu ist. Meine Predigt will eine Predigt sein über Jesus Christus. Und die Offenbarung wiederholt es mehrfach. Und Jesus sagt mehrfach über sich selbst, dass er der ist, der treu war. Und nur weil Jesus Christus treu war, nur deshalb wird es möglich sein, dass du und ich treu sein können. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, auch euch als Erwachsenen diese Aufgabe mit auf den Weg zu geben. Wer kennt noch das Gebet der 5 Wörter? Aha, die Kinder ja, aber jetzt sind die Erwachsenen gefragt. Okay, willst du es wahr? Aha, es sind doch einige mehr. Okay, wollt ihr es mal wagen gemeinsam mit mir? Sehr gut. Zeige mir, wie du bist. Zeige mir, Herr Jesus, wie du treu bist. Weil nur durch deine Treue werde ich standhaft sein können. Nur durch deine Geduld werde ich die Geduld bekommen, die die letzten Gläubigen, bevor Jesus Christus kommt, auszeichnet. Nur wenn ich sehe, wie du bist, nur wenn ich von deiner Liebe erfüllt bin, nur dann wird es möglich sein. Wir erleiden jetzt noch keine Verfolgung. Wir können uns das noch gemütlich am Fernseher anschauen oder im Internet oder in sonstigen Medien lesen, wie Christen grausam hingerichtet, enthauptet, ans Kreuz geschlagen werden. Es gilt für uns heute, diese Zeit zu nutzen, zum einen Mitgefühl zu haben und für diese verfolgten Christen zu beten, aber zum anderen diese Zeit zu nutzen, auf Jesus zu blicken, von ihm zu lernen, Und dieses Gebet wird uns verändern. Vielleicht macht dir diese Predigt Angst. Und das war nicht das Ziel dieser Predigt. Angst vor der Verfolgung. Das Ziel dieser Predigt ist, wenn ihr wisst, dass solches alles geschieht, erhebt eure Häupter, denn die Erlösung ist nahe. Heute, wo ihr seht, dass sich das alles ereignet, nutzt diese Zeit, Jesus ähnlich zu werden. Verändert euren Charakter. Schaut auf Jesus Christus und werdet ihm ähnlich. Durch Anschauen verwandelt, so sagt man oft, ist das nur eine leere Worthülse. Wir haben mit den Teenies nachgedacht, wenn wir unsere Gemeinde bewerten sollten. Und da ging es auch um einen Punkt, der hieß Veränderung. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass durch Jesus Christus Menschen verändert waren. Und wir haben uns überlegt, wo ist das sichtbar in unserer Gemeinde, dass Christus uns verändert? Und wo gibt es noch Punkte, wo wir uns noch verändern lassen müssen? Wo wir noch nicht, wenn wir das auf der Skala zwischen 1 und 10 bewerten müssten, wo wir noch nicht die 10 erreicht haben, noch nicht das Höchstmaß erreicht haben. Und wir haben uns auch überlegt als Teenies, was können wir als junge Leute dazu beitragen, dass wir junge Leute sind, an denen eine Veränderung sichtbar wird. Eine Veränderung durch Anschauen. Weil ich Jesus Christus anschaue, weil er mir zeigen darf, im Alltag, in den Kleinigkeiten, da wo es schwierig ist, so zu sein wie er, zeige mir, wie du bist. Dann, wenn der Ärger in mir hochkommt, dann, wenn ich am liebsten den anderen anschreien würde, zeige mir, wie du bist, wie du jetzt reagieren würdest, wie du mir helfen kannst, dass dieser Ärger mich nicht in die Sünde treibt. Zeige mir in den Situationen, wo ich ungeduldig bin, dass ich von deiner Geduld lerne. Zeige mir, wenn es darum geht, treu zu sein im Kleinen, dass ich von dir lerne. Zeige mir, wie du bist. Ich wünsche mir so sehr, selber treu und standhaft zu sein. Aber vergesst nicht, das war nicht das Ziel der Predigt, zu sagen, seid alle standhaft. Das Ziel der Predigt ist, zeige mir, wie du bist. Schaut auf Jesus Christus, das soll die Botschaft sein. Denn heute wird sich entscheiden, ob ich treu sein werde. Heute, wenn ich auf Jesus schaue und wenn ich im Alltag bin, wenn ich im Kleinen treu bin, dann wird sich zeigen, ob ich auch im Großen treu sein kann. Im Schauen auf Jesus Christus wird der Unterschied sein. Und so möchte ich es wagen, euch sozusagen dieses Experiment oder diese Hausaufgabe mit auf den Weg zu geben. Ihr müsst nicht dieses Fünffingergebet sprechen, aber es ist so einfach, es lässt sich so leicht einprägen. Aber betet einfach darum und nehmt euch die Zeit, auch wirklich auf Jesus Christus zu schauen. Auf den, der offenbart wird. Wir leben in der Zeit, in der letzten Zeit. Wir leben in der Zeit, wo Jesus Christus wiederkommen möchte. Und schaut auf den, der wiederkommen wird und der uns offenbart wird in diesem letzten Buch der Bibel. schaut auf Jesus Christus und bittet ihn, dass wenn er euch zeigt, wer er ist, dass euch das auch verändern kann und verändern wird. Davon bin ich überzeugt. Gott segne uns darin. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, dir gebührt alle Ehre. Hier auf Erden und im Himmel und bis in alle Ewigkeit. Nur auf dich wollen wir blicken. Erfülle du unser Denken, verändere du unsere Einstellungen, gib du uns das, was uns mangelt. Denn wenn wir auf dich blicken, dann spüren wir noch, wie weit wir von dem Ideal deiner Liebe entfernt sind. Und wenn wir mehr Zeit haben, auf dich zu blicken, Zeit haben, über dich zu lesen, Zeit haben, in der Stille zu erkennen, wie du bist, dann werden wir in dein Bild verwandelt. Du, der du treu bist, willst uns helfen, dir treu zu sein. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir folgen dürfen, deinem Beispiel folgen dürfen, indem wir auf dich blicken, indem du in uns leben darfst, uns verändern darfst, in all den Kleinigkeiten, in all den Alltäglichkeiten unseres Lebens. Komm du hinein, räum du alles aus. Wir wollen auf dich blicken, Herr Jesus Christus. Vergib uns, wenn wir zu oft es selber versuchen. Lass uns an dir festhalten, Herr Jesus Christus. Dir allein gebührt unsere Ehre und Anbetung. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich uns offenbart hast. Amen.
Wir wollen nun einstimmen in das Lied aus der Quelle 94 zur Ehre Gottes singen.
Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen.